geistlicher durch neue Gottesdienstkulturen ein Fragezeichen. Und warum das Fragezeichen dort steht, das werden Sie im Laufe des Vortrags merken. Luther, Calvin und anderen Reformatoren wie zum Beispiel dem Polen Johannes Laski oder dem Schotten John Knox lag sehr viel daran, dass im Gottesdienst das Evangelium hervorscheint. Gott sollte verherrlicht werden durch Anrufung und durch Anbetung und durch das Hören auf sein Wort. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst umfasste Sündenbekenntnis, Psalmenlesung, Gebet vor der Predigt, Schriftlesung und Predigt, Fürbittgebet, Psalm und Segen. Liturgie sollte im Gottesdienst ausgeformte biblische Lehre sein. Der Maßstab für die Gestaltung des Gottesdienstes war die Heilige Schrift. Im Artikel 7 des Augsburger Bekenntnisses von 1530 heißt es entsprechend, ich zitiere, dann dies ist genug zur wahren Einigkeit der christlichen Kirchen, dass da einträglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Die Reformatoren waren sich durchaus darüber im Klaren, dass sich aus der Bibel kein einheitlicher liturgischer Aufbau entnehmen lässt. Im Gottesdienst soll es nach 1. Korinther 14, Vers 40 in Ordnung zugehen. Und diese Ordnung schafft Gestaltungsfreiheit. In seiner deutschen Messe und Ordnung des Gottesdienstes von 1526 hat Luther erklärt, dass der von ihm vorgeschlagene Aufbau nicht als Gesetz missverstanden werden soll. Der noch strengere Calvin hat ebenfalls vor einer Vergötzung der Formen gewarnt. Im Hinblick auf die Abendmahlsfeier schrieb er, was den äußeren Vorgang der Handlung betrifft, ob die Gläubigen das Brot in die Hand nehmen oder nicht und so weiter, das sei den Gläubigen überlassen. Es kommt nicht darauf an, ob wir Abendmahl mit Rotwein oder mit Weißwein feiern. Dies sind in der Kirche, so sagt Calvin, mittel- und freigelassene Dinge. An anderer Stelle polemisiert er sehr scharf gegen die Gleichförmigkeit in den äußeren Dingen. Es wäre unerhört, wenn wir in den Dingen, in denen uns der Herr Freiheit gelassen hat, damit wir umso mehr Möglichkeiten hätten, die Kirche zu erbauen, eine sklavische Gleichförmigkeit erstreben wollten, ohne uns um den wahren Aufbau der Kirche zu kümmern. Denn wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes treten werden, um Rechenschaft abzulegen von unseren Taten, werden wir nicht nach Zeremonien gefragt. Überhaupt wird eine solche Gleichförmigkeit in den äußeren Dingen keine Beachtung finden. Wohl aber der rechte Gebrauch der Freiheit. Als rechter Gebrauch wird aber gelten, der am meisten zur Auferbauung der Kirche beigetragen hat. Wenn es heute meine Aufgabe ist, moderne Gottesdienstkulturen vorzustellen und zu beurteilen, dann will ich damit nicht eine einzige Gottesdienstform verteidigen. Es gibt unterschiedliche empfehlenswerte Liturgien für einen gottgefälligen Gottesdienst. Gleichzeitig wird hoffentlich deutlich werden, dass wir Freiheit nicht mit Grenzenlosigkeit verwechseln dürfen. So, danke schön. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Danke für die Unterstützung. Also wir dürfen die Freiheit nicht mit Grenzenlosigkeit verwechseln. Wenn Freiheit zur Beliebigkeit entwertet wird, führt das, so wie ich das nenne, zu einer brisanten Entstaltung der Gottesdienstfeier. Um diese Entwicklung hin zur Entstaltung besser einordnen zu können, werde ich zunächst etwas über den dahinterliegenden prekären Anthropozentrismus sagen. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Kompliziertes Wort, ich werde es erklären. Anschließend werde ich versuchen, anhand einer Tabelle, also tabellarisch zu zeigen, welche Gottesdienstkulturen sich entwickelt haben und wie der Stand der Gegenwart in etwa zusammengefasst werden kann. Nachdem ich Sie mit einigen Beispielen aus der Praxis vertraut gemacht habe, ich habe also ein paar Fotos mitgebracht, werde ich mit einem kurzen Appell schließen. Meine Aufgabe ist es heute nicht zu sagen, wie Gottesdienst gefeiert werden soll, das wird Dr. Klautke später machen, aber trotzdem will ich dann nicht ohne Appell schließen. Neue Gottesdienstkulturen, also zunächst etwas zum Anthropozentrismus. Was meine ich damit? Anthropos ist das griechische Wort für den Menschen und Zentrismus meint die Bildung eines bestimmten Mittelpunktes. Bezeichnet wird also mit Anthropozentrismus die Zentrierung auf den Menschen. Die Neuzeit oder wie wir sagen die Moderne, die im 15., 16. Jahrhundert einsetzte, beginnt geistesgeschichtlich mit dem Menschen. Ich meine jetzt nicht den Flügel der Reformation, sondern den der Renaissance. Während die Reformatoren ihre Theologie, ihre Ethik mit dem Verweis auf Gott legitimierten, steht im Mittelpunkt des Projektes der Neuzeit der Mensch. Alles dreht sich um den Menschen, um sein Selbstverständnis. Das Denken startet nicht bei Gott, sondern es startet beim Ich. Diese Dynamik hat in der westlichen Welt tiefe Spuren hinterlassen. Wir können das überall in unserer Kultur herauslesen. Besonders lässt sich das an der Frage der Rechtfertigung Gottes veranschaulichen. Das große Thema der Reformatoren war die Frage, wie finde ich den gnädigen Gott? Und das, was die Menschen heute fragen, ist etwas anderes. Der moderne Mensch tritt als Richter auf, vor dem sich Gott zu verantworten hat. Gott sitzt auf der Anklagebank. Wir zweifeln nicht nur, wir halten Rat über Gott. Um es in der Sprache eines Bildes auszudrücken, das wir von Jesaja, Jeremia und Paulus kennen, der Ton verklagt seinen Töpfer. Diese hochmütige und aufgeklärte, in Anführungsstrichen, Grundstimmung dominiert unsere Kultur. Und leider auch den Duktus weit verbreiteter Literatur in evangelikalen Kreisen. Wir wollen Gott vorschreiben, wie er zu sein hat, damit wir ihm vertrauen können. Wir richten uns nicht mehr nach Gott, sondern Gott hat sich nach uns zu richten. Ein Beispiel, das ich gerne anführe, stammt aus einem christlichen Radiosender oder einem Fernsehsender, in dem ich darüber aufgeklärt wurde von einem Pastoren, dass wir Menschen lernen müssten, Gott zu vergeben. Nun trifft es gewiss zu, dass Gott den Menschen sucht, also uns in Jesus Christus entgegenkommt. In gewisser Weise ist es auch richtig einzufordern, dass wir als Botschafter an Christi Stadt das Verlorene suchen und das Evangelium verkündigen in einer Art und Weise, dass Menschen es verstehen können. Zu zeigen, dass Jesus Christus unsere Versöhnung ist. Doch darf diese Bewegung hin zum Menschen gerade nicht mit dem Anthropozentrismus verwechselt werden. Gottesdienst als Glaubensantwort auf die Gnade Gottes dreht sich nicht um den Menschen, sondern um das, was Gott uns in seinem Wort und in Brot und in der Taufe und so weiter darreicht. Aus der Sicht der neuen, experimentellen Gottesdienstformen ist das anders. Dort geht es vor allem um den Menschen. Dort wird alles um des Menschen willen entschieden. Dan Kimball, weiß nicht, ob ich das Zitat dabei habe, nein. Dan Kimball hat das mal folgendermaßen formuliert, das ist ein großer Guru in einer Bewegung, die sich um jugendgemäße Gemeindegestaltung bemüht. Solange wir uns nach den Prinzipien der Bibel richten, gibt es keinen richtigen oder falschen Weg für unsere Arbeit und für unsere Gottesdienste. Entscheidend sind dafür allein die Menschen, die wir in unserer Arbeit erreichen wollen. Das klingt noch beruhigend, dass da von biblischen Prinzipien gesprochen wird, auf die wir Rücksicht nehmen sollen. Letztlich und praktisch wird die Schrift an den Rand gedrängt, da die Soziologie darüber entscheidet, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Wir können ja sowieso nicht verstehen, was Gott gesagt hat, was er tut und was er fordert. Deshalb sind Gottesdienste dafür da, dass wir mit unseren eigenen Gottesbildern experimentieren. Rob Bell, eine Schlüsselfigur innerhalb des postmodernen Evangelikalismus, hat das ungefähr so gesagt: Gott hat gesprochen, ja, alles andere ist unsere Interpretation und wir haben nichts anderes als unsere Interpretation. In die Mitte rückt also das, was wir über Gott denken, und besonders heute rückt das, was wir über Gott fühlen. Damit wird zum Gegenstand dessen, was im Gottesdienst geschieht, das eigene Erleben. Die Entstaltung der Gottesdienstkultur. Ich möchte einmal anhand einer Tabelle ganz kurz illustrieren, was für Gottesdienstkulturen wir heute unter uns finden. Solche Vergleiche sind natürlich immer vereinfachend, sind Schablonen, sie sind manchmal sehr abstrakt und doch helfen solche Auflistungen ein bisschen, um die Trends besser zu verstehen. Ich unterscheide zwischen drei Ansätzen. Mit der Bezeichnung reformatorisch ist der klassische Gottesdienst gemeint, so wie er in den reformatorisch orientierten Gottesdiensten zu finden ist. Modern steht für Ansätze, die ab den 70er Jahren bis hin zur Jahrtausendwende entwickelt worden sind, die es aber auch heute noch gibt. Und abgelöst werden diese modernen Gottesdienste heute gern durch experimentelle Gottesdienstformen, die sich seit Ende der 90er Jahre ausbreiten und die ich hier mal einfach postmodern nenne. Ich will ganz kurz mal mit Ihnen die Tabelle durchgehen, auch wenn Sie das da hinten nicht mehr lesen können. Ich werde es vorlesen und kurz erklären. Welche Lehrnorm gilt? Reformatorisch heißt das, wahr ist das, was Gott in der Heiligen Schrift offenbart hat. Das ist die Wahrheit, auch wenn wir nicht alles verstehen. Modern, und jetzt merken wir, dass hier schon der Mensch aufgewertet wird und eine größere Rolle spielt, wahr ist, was der Mensch über Gott und die Heilige Schrift denkt. Postmodern, wahr ist die Empfindung des Menschen über Gott. Ein Was gibt es gar nicht mehr. Das, was ich erlebe, das ist wahr. Das, was ich fühle, das ist wahr. An wen richten sich die Gottesdienste? Reformatorisch, der Gottesdienst ist auf die gläubige Kerngemeinde ausgerichtet. Modern, der Gottesdienst richtet sich an sucherorientierte Leute. Er ist da für Kirchendistanzierte. Und postmodern, der Gottesdienst hat gar keine Ausrichtung mehr, sondern er ereignet sich einfach. Es ist ein Event. Wo findet der Gottesdienst statt? Reformatorisch? In der Kirche oder in einem ähnlichen Versammlungsraum mit Blick auf den Altar, auf das Kreuz und auf die Kanzel. Modern, in einem theaterähnlichen Raum mit Bühne und bequemen Sesseln. Postmodern, in einem Raum, der wie ein Wohnzimmer gestaltet ist oder einem Café gleicht, so dass Gemeinschaft und Gespräch jederzeit ermöglicht werden. Wer leitet den Gottesdienst? Reformatorisch eingesetzte Pfarrer, Pastoren, Älteste. Modern, ein Moderatorenteam. Postmodern, jeder ist eingeladen, sich am Gottesdienst zu beteiligen. Wie gestaltet sich der Ablauf eines Gottesdienstes? Reformatorisch eine an der Schrift orientierte Liturgie bestimmt den Gottesdienstablauf. Die Gemeinde hört auf das, was Gott sagt. Sie bekennt ihre Sünden. Sie singt und sie betet und sie leistet Fürbitte. Der moderne Gottesdienst, der wird gestaltet wie eine unterhaltsame Show. Wer das mal erlebt hat, ist vergleichbar mit so einer Late-Night-Show im Fernsehen, des Öfteren zumindest. Wir finden sehr viele Pop-Elemente und die Gottesdienstbesucher sind Konsumenten einer perfekt inszenierten Veranstaltung. Postmodern, Gottesdienste sind Experimente. Alles, was authentisch, was ehrlich erscheint und berührt, ist erlaubt. Wie wird verkündigt? Reformatorisch haben wir eine lehrmäßige Auslegungspredigt als Glaubens- und Lebensgrundlage. Wir glauben, also reformatorisch denkende Christen glauben daran, dass dieses Wort Gottes uns auch heute etwas zu sagen hat. Und dass Vollmacht dort anzutreffen ist, wo dieses Wort Gottes ausgelegt wird. Moderner Gottesdienst, praxisbezogene Themenpredigten als Lebenshilfe. Postmoderner Gottesdienst, zeugnishafte Geschichten über Erfahrungen mit Gott als ein Impuls. Letzte Tabelle. Wer ist Jesus? Das ist jetzt nur mal so gedacht als ein Icon, als ein Symbol, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Reformatorisch heißt, Jesus ist Retter und Herr. Es geht um die Frage, wer ist Jesus für uns? Jesus ist unser Retter und er ist unser Herr. Modern, Jesus ist der Freund und der Helfer, der mir hilft, die entsprechende Lebensqualität zu haben, gut durchs Leben durchzukommen. Und postmodern, das brauchen wir nur das Liedgut analysieren, Jesus ist der Geliebte und der Reformer, der die Gesellschaft verändert, der Strukturen, sündige Strukturen umbricht und dadurch Erneuerung und Befreiung schafft. Das jetzt mal nur so als eine Tabelle, um mal so einen groben Überblick zu haben über so drei Ansätze, zwischen denen ich heute unterscheide. Und jetzt werde ich Sie mit einigen Beispielen vertraut machen. Ich konnte natürlich aus dem mir vorliegenden Material nur wenig auswählen. Ganz verzichte ich auf die Demonstration von klassischen Gottesdiensten und auch von modernen Gottesdiensten oder klar modernen Gottesdiensten, mit denen Sie wahrscheinlich alle vertraut sind. Wir wissen alle, was Willow ist. Das wäre ein moderner Gottesdienst mit Theateratmosphäre und einer perfekt inszenierten, bis ins Detail durchgeplanten Veranstaltung. Ich habe also jetzt einige Impressionen aus modernen und postmodernen Gottesdienstkulturen. Ich werde sie gar nicht so wahnsinnig intensiv kommentieren. Die Beispiele, die ich ausgesucht habe, sind ziemlich extrem. Das muss ich dazu sagen. Ich könnte auch weniger deutliche Beispiele anführen und ich könnte auch positive Aspekte betone, die es durchaus gibt in einigen modernen Gottesdienstkulturen. Ich werde aber jetzt zeigen, dass sich hier etwas falsch entwickelt hat und dass das mit diesem Anthropozentrismus in Verbindung steht. Ich fange an mit einem harmlosen Beispiel. Predigen wir mal über Kinofilme. Nun werden Sie das alle schon mal erlebt haben, dass man in einer Predigt vielleicht auf einen Film zurückkommt, um den Predigttext zu illustrieren mit irgendeinem Film. Darum geht es hier nicht. Es geht um einen neuen Trend. Menschen heute sind bewegt durch die Kultur des Bildes. Die Jugendlichen nehmen heutzutage die Welt sehr weitgehend über ein digitales Fenster wahr. Sie sehen die Welt durch ihre Smartphones, durch ihre Computerbildschirme oder das Fernsehen. Und die Pastoren fragen sich nun, wie sie angesichts dieser Entwicklung diese jungen Leute überhaupt noch erreichen können. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass man die Kultur, mit der die jungen Leute aufwachsen, in den Gottesdienst hineinholt. Und so gibt es heute Pastoren, die ganze Predigtreihen auf Kinofilmen aufbauen. Die Grundlage der Predigt ist ein Kinofilm. Sicher wird dieser Film dann auch irgendwie christlich gedeutet, aber der Kinofilm dient nicht zur Illustration einer biblischen Aussage, sondern er steht selbst im Zentrum der Predigt. Ich weiß nicht, ob man das dahinter sehen kann. Hier mal ein Beispiel. Pastor David Hutch einer amerikanischen Gemeinde schwebt im Gottesdienst ein wie Spider-Man, um seiner Gemeinde anschließend die Predigt zu halten. Partizipative Gottesdienstgestaltung. Mein zweites Beispiel. Ich habe das eben schon erwähnt. Postmoderner Gottesdienst heißt, jeder darf mitmachen. Die Gottesdienste finden in Wohnzimmeratmosphäre statt. Die Raumarchitektur soll Gemeinschaft und das Gespräch miteinander begünstigen. Jeder ist eingeladen, am Gottesdienst teilzuhaben, so sagt man das heute. Die Kirchenbesucher sollen nicht konsumieren, sondern sie werden in den Gottesdienst integriert. So eine Art Happening. Ich habe hier zwei Fotos mitgebracht. Aus einer holistischen und missionalen Kirchengemeinschaft Solomon's Porch in Minneapolis, ein Vorzeigeprojekt der emergenten Bewegung in den USA um den Pastor und Autor Doug Padgett, der auch schon in Deutschland war. Wir sehen das zumindest in den vorderen Reihen. Der ganze Gottesdienstraum hat eine Atmosphäre eines Kaffees. Man kann im Gottesdienst Kaffee trinken, sich auch miteinander unterhalten. Es soll gemütlich sein. Ein weiteres Bild. Die Gemeinde ist sehr offen für esoterische Erfahrungen. Hier haben wir eine Aufnahme, die das sogenannte Körpergebet abzeichnet. Die Kirche hat ein Wellness-Center eingerichtet, um eine möglichst große Schnittstelle zur Gesellschaft zu haben, um sich integrieren zu können. Es ist eine holistische Gemeinde. Im Angebot sind Akupunktur, chinesische Medizin, energetische Meditation, bekannt auch als Kundalini oder Yoga. Eine Wellnesskultur. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ein weiteres Beispiel, der Go-Spezialgottesdienst der Andreasgemeinde in Eschborn in der Nähe von Frankfurt, nordwestlich von Frankfurt. Sie bietet seit einigen Jahren einen Gottesdienst an, der heißt Go Special oder Spezial. Und über das Konzept schreiben die Verantwortlichen: Go Spezial ist eine neue Form des Gottesdienstes für das neue Jahrzehnt. Ein Ort, der hunderte lebenshungrige, kirchendistanzierte und Suchende anspricht und reizt, dem Sinn ihres Lebens auf die Spur und Gott näher zu kommen. Go Spezial ist ein Brunnen, an dem man spirituell auftankt und Ausrichtung für den Alltag bekommt. Ein Brunnen. Go Spezial ist ein Lagerfeuer, an dem man Gemeinschaft feiert, Lebensgeschichten austauscht, Abenteuer plant. Go Spezial ist ein Kokon, ein Ort der Lebensverwandlung, in dem aus Raupen Schmetterlinge werden, mit dem Potenzial, einen Orkan auszulösen. Dieser sogenannte offene Gottesdienst wandert durch verschiedene Veranstaltungsorte im Kino oder auch in anderen Austragungsorten wie Flughafen. Zum Einsatz kommt viel Musik, Popmusik, Theater und es wird viel miteinander geredet. Vor kurzem hatten wir diesen Gottesdienst unter dem Thema Go Gay, fromm aber nicht hetero, warum die Kirche homosexueller werden muss. Meine letzten Beispiele laufen unter dem Stichwort Karnevalisierung. Ich möchte mal, benutze das Wort ganz gern, es geht zurück auf den russischen Sprach- und Literaturwissenschaftler Michail Bachtin. Er unterteilte die Gesellschaft in eine ernste und in eine Lachkultur. Die ernste Kultur wird unter anderem durch die Kirche betrieben und die oppositionelle Lachkultur beschreibt er als utopisch, als befreiend, als dogmenzerstörend, die repräsentiert wird durch das einfache Volk. Zentral für die Lachkultur ist der Karneval. Er sieht das karnevalistische Spiel als eine Vorstellung von einer anderen Welt, in der Autorität und Dogmen hinterfragt werden. Die Lachkultur steht für Offenheit und für Toleranz. Im Herbst 2010 traf sich in Halle die bundesweite Versammlung der Kirchenclowns. Auf dem Programm standen Clownkurse und Diskussionen über das Spannungsfeld Humor und Glauben. Die Clowns sollen einziehen in die Kirche und für Stimmung sorgen. Dogmen hinterfragen. Eine Kultur des Lachens schaffen. In den USA gibt es eine Gemeinde, die hat einen sogenannten Zirkustag eingeführt. Dahinter steckt eine Frauenkonferenz. Wenn die Menschen zu diesem Zirkustag in die Gemeinde kommen, werden sie von Clowns begrüßt. Und das ganze Ereignis zeugt von einer Zirkusveranstaltung. Letztes Jahr wurde als Finale ein Elefant auf die Bühne gebracht. Der Elefant steht für unsere Ängste. Wir als Christen brauchen keine Ängste mehr zu haben. Der christliche Glaube vertreibt die Ängste so wie den großen Elefanten. Die North Point Gemeinde hat vor 2 Jahren zu Ostern einen Ostergottesdienst gefeiert und dort das Lied Sympathie für den Teufel zelebriert. Das Lied wurde geschrieben von den Rolling Stones. Ich lese den Refrain mal vor. Erfreut dich kennenzulernen, ich hoffe, du errätst meinen Namen. Aber was dich verwirrt, ist die Art, wie ich mein Spiel treibe. So wie jeder Bulle kriminell oder jeder Sünder heilig ist, Kopf oder Zahl, nenn mich einfach Luzifer, denn ich könnte Zurückhaltung gebrauchen. Also, wenn du mich triffst, sei höflich, zeige Mitgefühl und Geschmack, benutze all deine erlernte Diplomatie und Höflichkeit oder werfe deine Seele in den Müll. Zum Ostergottesdienst. Das ist eine Aufnahme aus dem Gottesdienst. Meine Aufgabe ist es heute zu zeigen, dass Gottesdienste vielerorts Spielfläche für Experimente geworden sind. Der Maß, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Auch bei der Ausgestaltung von Gottesdiensten. Dieser Anthropozentrismus sorgt dafür, dass wir in den Gottesdiensten immer häufiger dem begegnen, was die Menschen sowieso schon kennen und haben. Sie begegnen vor allem sich selbst. Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, eine Antwort zu geben, aber ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die hier sehr gut reinpasst. Sie stammt von dem dänischen Schriftsteller Søren Kierkegaard. Ich denke, bei vielen ist dieser Mann bekannt. Es ist nicht alles gut, was er gesagt und geschrieben hat. Das ist aber ein anderes Thema. Die Geschichte finde ich sehr gut. Er erzählt davon, dass ein Reisezirkus in Dänemark in Brand geraten ist. Und der Direktor ist in Panik und er schickt den Clown los in die Stadt, um Hilfe zu holen, damit der Brand in dem Zirkuszelt gelöscht werden kann. Der Clown eilt in das Dorf und er ruft die Bewohner auf und sagt, kommt schnell mit zum Zirkus, der Zirkus brennt, ihr müsst helfen, den Brand zu löschen. Und was denken die Leute in der Stadt? Sie denken, der Clown hat sich einen besonders coolen Werbetrick einfallen lassen. Er will einfach nur, dass das Zirkuszelt voll wird. Sie wollen ihren Umsatz steigern. Dem Clown war zum Weinen zumute. Er versuchte völlig vergeblich, die Menschen zu beschwören und ihnen klarzumachen, dass es sich nicht um einen Trick handelt, sondern dass es bitterer Ernst ist und die Kirche brennt. Der Zirkus brennt. Sein Flehen steigerte das Gelächter. Man fand seine Rolle ausgezeichnet, bis schließlich das Feuer auf das Dorf oder die Stadt übergriff und auch die Stadt brannte. Viele haben diese Illustration aufgegriffen, um die Situation der Kirche von heute zu beschreiben. Wir machen uns zum Clown, wenn wir die Zentrierung auf den Menschen nicht überwinden. Wir machen uns zum Clown. Wir haben auch den Menschen nichts mehr zu sagen. Es geht eben nicht um uns. Und der Gottesdienst ist nicht dafür da, damit wir als Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern er ist dafür da, um Gott zu verherrlichen. Die Ehre Gottes ist Sinn von Schöpfung, Errettung und Verwerfung. Wir sind Gefäße Gottes, an denen er seine Barmherzigkeit erwiesen hat. Und unsere Aufgabe ist es, die Güte Gottes zu bezeugen und zu loben. Unsere Aufgabe ist es, die Gnade Gottes dankbar zu beantworten, indem wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen und die Gottesdienste dafür nutzen, um auf ihn zu hören und ihn zu verherrlichen. Ja, es ist ratsam, sich immer wieder Gedanken zu machen über die Erneuerung von Gottesdiensten. Wir sind aufgefordert, mit Mut das zu tun. Natürlich muss es unser Anliegen sein, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus so zu verkündigen, dass sie vom Hörer verstanden werden kann. Deswegen hat Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt und damit den Wirkungskreis enorm erweitert. Aber Innovationen der Gottesdienstordnung, die können geistliche Aufbrüche nur dann beflügeln, wenn sie schriftgemäß sind. Nicht wir Menschen und der Zeitgeist gehören ins Zentrum. Und wenn ich mir das so anschaue, was wir heute an Gottesdienstkultur haben, das fiel mir auch in der Vorbereitung zu diesem Vortrag heute auf, dann erinnert mich das sehr stark an den Bilderdienst, den die Reformatoren sehr energisch bekämpft haben. Wenn wir unsere eigenen Gedanken, unser eigenes Erleben in das Zentrum stellen, dann ist das ganz schnell ein Bilderdienst. Unsere eigenen Gottesbilder stehen da im Mittelpunkt. Und wir glauben doch daran, dass Gott sich wirklich offenbart hat und dass sein Wort Kraft hat und dass sein Wort in unser Leben hineinspricht. Das Evangelium von Jesus Christus Das muss die Mitte des Gottesdienstes sein. Und wir brauchen diesen Mut, das Evangelium zu verkündigen. Wenn dieses Wort Gottes Raum erhält, durch die Predigt, durch die Schriftlesung, durch die Lieder, die Gebete und Sakramente, dann wird Gott verherrlicht. Das ist das, was Menschen brauchen und was geistliche Erneuerung möglich macht. All das liegt nicht in uns, sondern kommt von Gott. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Lieber Bruder Kupsch, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich fand es ehrlich gesagt erschütternd. Ich lebe wahrscheinlich einfach so ein bisschen in meiner provinziellen Gemeinde in Osnabrück und habe keine rechte Vorstellung, was es so an Gottesdienstformen gibt. Also wir machen das bei uns noch sehr traditionell und das, was ich da jetzt gesehen habe, das fand ich schon ganz schön erschreckend und vielen Dank, dass Sie ja nochmal rausgearbeitet haben, worauf es eigentlich ankommt, worauf wir uns wirklich konzentrieren müssen, dass wir uns eben nicht selbst in den Gottesdienst, im Gottesdienst in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir uns wirklich auf Christus ausrichten. Vielen Dank. Wir wollen jetzt das Lied Nummer 34 singen. Wach auf, du Geist. Und während des Liedes wollen wir eine Kollekte einsammeln für diese Veranstaltung hier.